Ihr Lieben, ich komme heute zum Abschluss dieser Predigtreihe. Geistlicher Kampf, biblisch ausgewogen. Und das ist Teil 11 und es ist der Schluss und es ist der Höhepunkt. Und das Interessante ist, ich habe letztes Jahr, wollte ich eigentlich diese Predigtreihe über in Christus mit diesem Teil abschließen. Und als ich mich mit dieser Thematik befasst habe, da hat der Herr geistlich für mich ein Fass aufgemacht des Segens. So was ist mir selten in meinem Dienst über Jahre und Jahrzehnten passiert. Seltenst. Er hat ein Fass aufgemacht, als ich mich mit diesem Teil befasst habe, gedacht, das ist ja unglaublich. Ich muss über geistlichen Kampf und Anfechtung und so weiter, da kann ich nicht eine Predigt drüber halten. Und dann sind 11 Teile daraus geworden. Das ist wirklich krass. Und das, was jetzt kommt, das hat mir so die Augen geöffnet. Und ich kann den Heiligen Geist nur bitten, dass er das, was er bei mir dadurch gewirkt hat, dass er das auch heute Morgen bei euch bewirkt. Und ich möchte dafür nochmal beten, dass genau das passiert. Ja? Vater, ich bete, dass du diesen reichen Segen, mit dem du mich gesegnet hast, durch diese Dinge, die ich in deinem Wort erkannt habe, die ich so zuvor nicht gesehen habe, dass du jetzt den Geist der Weisheit und Offenbarung in diese Versammlung und auch in die Häuser schickst, dass wir durch dein Wort und deinen Heiligen Geist Offenbarung von Zusammenhängen bekommen. Dass uns nicht nur ein Licht, sondern ganze Kerzenfabriken in unserem geistlichen Leben aufgehen. Denn du bist das Licht. Und du erleuchtest unser Leben. Und wenn das Licht kommt, muss die Finsternis gehen. Und das erbitten wir für diese Gemeinde, das erbitten wir für jeden heute Morgen hier, das erbitten wir für jeden online. Und wir beten, dass der Heilige Geist in den Häusern und auch hier nicht betrübt oder behindert wird, sondern dass er frei fließen kann. In Jesu Namen. Amen. Amen. Ihr Lieben, heute geht es in diesem letzten Teil, geistlicher Kampf biblisch ausgewogen, um Hauptangriffsziele, habe ich dem Frank gemailt in der Freitagnacht. Aber eigentlich müsste man das nennen, aber ich weiß, es ist so wenig Platz auf dieser Homepage. Eigentlich müsste dieser Teil heißen, die Hauptangriffsziele des Feindes kennen, die Hauptangriffsziele des Feindes kennen und erfolgreich verteidigen. Wenn du nämlich weißt, wo er ansetzt, dann bist du gewappnet, stimmt's? Also, darum geht es, die Hauptangriffsziele des Feindes kennen und erfolgreich verteidigen. Und wir steigen in diese Predigt ein, dass wir uns mal angucken von der Schrift her, und ich gehe da ganz stark heute ins Matthäusevangelium, weil er das unheimlich intensiv berichtet. Ich gehe rein in diese Thematik, die Angriffsstrategien Satans im Leben von Jesus. Das ist ein interessantes Thema, ne? Die Angriffsstrategien des Satans im Leben von Jesus. Und wir kommen bald in diese Zeit rein, wo wir die Geburt Jesu wieder feiern. Und jeder, der länger dabei ist und Christ ist und die Bibel kennt, der weiß, dass Jesus ja wirklich seine Gottheit abgelegt hat, aus Philipper 2, hat seine Göttlichkeit abgelegt. Er war wie ein Mensch. Allein das Bild in der Krippe, sonst würde Gott oder Jesus, der Sohn Gottes, nicht dort in Windeln liegen. Amen. Dass er Windeln trägt, die Vorstellung, Gott in Windeln, er ist völlig hilflos. Was für ein Bild. Jesus in Windeln. Und er ist kaum geboren und ein kleines, hilfloses Baby, und Gott hat ihn mit einem göttlichen Auftrag, mit einer himmlischen Mission ausgestattet, nämlich diese Welt zu retten. Und kaum ist er da, da begann die Macht der Hölle sich aufzumachen. Und manchmal ist der Teufel tritt da offensichtlich auf und manchmal verbirgt er sich hinter Menschen. Und hier war das auch erstmal verborgen. Er benutzt König Herodes, als Jesus ein Baby war. Er manipuliert diesen König Herodes, um diesen schrecklichen Kindermord in Bethlehem zu begehen.
Weil der Satan nicht genau wusste, wo ist der jetzt? Wer ist das? Der Satan ist im Gegensatz zu unserem Gott nicht allwissend. Ist das gut? Das ist eine gute Nachricht. Unser Gott ist allwissend. Deshalb ist der Teufel mit diesen ganzen Suchmaschinen, er ist nicht allwissend, das ist nicht nur wegen Menschen, der will alle Daten und Informationen über alle Menschen sammeln. Ihr versteht, weil der Feind nicht allwissend ist. Er braucht diese Informationen zutiefst. Aber die Macht des Himmels ist mit dem Baby Jesus und durch übernatürliches Wirken wird Baby Jesus vor dem Wirken des Satans durch Herodes beschützt. Der Josef kriegt diesen Traum, geh mit dem Kind und der Mutti und flieh nach Ägypten. Das war schon zu Beginn seines Lebens. Und dann erkennen wir eine ganz heftige Attacke. Also das ist in Matthäus 2, finden wir diese Begebenheit mit König Herodes. Und dann finden wir zum Dienstbeginn von Jesus, und das ist ja ganz wichtig, da finden wir eine der heftigsten Attacken des Satans gegen Jesus. Und da tritt er nicht verdeckt auf, er erscheint als Leibhaftiger Jesus in der Wüste. Das ist sehr wichtig. Da tritt er nicht verdeckt auf. Er spielt tatsächlich mit offenen Karten und begegnet Jesus. Und warum zu seinem Dienstbeginn? Und ich habe das euch in einem Teil ja auch gesagt. Bevor ich meinen Dienst begann, habe ich eine visuelle Manifestation des Satans in meinem Zimmer gehabt. Ich weiß, was das bedeuten kann. Ich habe so etwas erlebt. Und Jesus begegnet dem Leibhaftigen hier, und zwar vor Dienstbeginn. Das ist ein ganz wichtiger Zusammenhang, weil am besten ist, du schaltest den Erlöser und den Retter der Welt gleich schon vor Dienstbeginn aus. Seid ihr bei mir? Gleich vor Dienstbeginn, damit er gar nichts bewirken kann. Am besten wäre er schon gewesen, kurz nach seiner Geburt. Aber das hat er nicht geschafft. Und jetzt will er ihn, bevor Jesus anfängt zu dienen, sofort ausschalten. Und der Matthäus ist da sensationell, wie er das berichtet. Und vielleicht können wir das ranwerfen oder zu Hause oder hier, wenn ihr eine Bibel dabei habt. Schlag mal Matthäus Evangelium Kapitel 4 auf. Wir gehen durch den Abschnitt, die Verse 1 bis 11 und immer in so kleinen Abschnitten. Erstmal gucken wir uns die Abschnitte, den Abschnitt 1 bis 4 an. Matthäus Kapitel 4, zunächst Verse 1 bis 4. Danach wurde Jesus vom Geist Gottes in die Wüste geführt. Interessant. Es war nicht der Satan, der ihn in die Wüste führt. Es war Gott, der Vater wollte das. Jesus musste durch diese Probe hindurch. Es war Gottes Wille, der Heilige Geist führte ihn in die Wüste, wo er den Versuchungen des Teufels ausgesetzt sein sollte. Ich lese nach Hoffnung für alle. Nachdem er 40 Tage und Nächte lang gefastet hatte, war er sehr hungrig. Ich habe in meinem Dienst einmal 30 Tage und Nächte gefastet. Und da bin ich zusammengebrochen, da konnte ich nicht mehr. Jesus hat das 40 Tage, dann bist du am Ende. Das kann man nachvollziehen, da kannst du dann irgendwann nicht mehr. Und Jesus ist also wirklich geschwächt. Er war also sehr hungrig und schwach. Da trat der Versucher an ihn heran und sagte, wenn du Gottes Sohn bist, dann befiehl doch, dass diese Steine zu Brot werden. Aber Jesus wehrte ab. Es steht in der Heiligen Schrift, der Mensch lebt nicht allein vom Brot, sondern von allem, was Gott ihm zusagt. Und ich habe in meinem Leben und Dienst schon einige Predigten über diese Versuchungsgeschichte gehalten. Und ich habe mich immer auf andere Dinge, auf die Steine und Brot und alles Mögliche konzentriert. In dieser Predigt konzentriere ich mich auf etwas ganz anderes. Der Feind versucht bei seiner ersten Offensive, bei der ersten Angriffswelle, wir reden ja auch gerade bei Corona von Wellen, also die erste Offensive, die erste Angriffswelle im Kampf, ist, dass er Jesus dahin zu bringen versucht, daran zu zweifeln, wer er ist. Wenn du Gottes Sohn bist, wenn du Gottes Kind bist, du machst solche Dinge, du kannst doch gar nicht Gottes Kind sein. Wenn du Gottes Sohn bist, die Identität wird hinterfragt. Und wie reagiert Jesus darauf? Er wendet sich dem Wort Gottes zu als Verteidigungsmaßnahme. Er diskutiert nicht mit dem Teufel. Jesus sagt, es steht geschrieben, es steht geschrieben. In der Heiligen Schrift steht, dass der Mensch nicht vom Brot allein lebt, sondern von allem, was Gott ihm zusagt. Und was Gott uns zusagt, ist, wer wir sind. Das hat er auch seinem Sohn zugesagt. Du bist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Er lebt von dem, was das Wort Gottes ihm sagt, wer er ist. Und auch wir sollten davon leben. Die Offensive gegen Jesus, gegen seine Identität, die Defensive aus dem Wort, ich beziehe meine Identität aus dem Wort Gottes. Der zweite Abschnitt, Matthäus 4, Verse 5 bis 7. Da nahm ihn der Teufel mit in die heilige Stadt Jerusalem, stellte ihn auf die höchste Stelle des Tempels. Wenn du Gottes Sohn bist, kommt es bekannt vor, hatten wir doch gerade schon gehört, oder? Der wiederholt das nochmal. Wenn du Gottes Sohn bist, dann spring hinunter, forderte er Jesus auf. In der Schrift steht doch, Gott wird dir seine Engel schicken. Sie werden dich auf Händen tragen, sodass du dich nicht einmal an einem Stein stoßen wirst. Jesus entgegnete ihm, in der Schrift steht aber auch, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht herausfordern. Hier ist jetzt die zweite Angriffswelle des Feindes. Das haben wir manchmal bei Fußballspielen oder bei Dings, da sind immer so Angriffswellen oder auch in Kriegen, in Schlachten. Jetzt kommt die zweite Angriffswelle. Und erstaunlicherweise zielt der Satan noch einmal auf die Identitätsfrage ab bei Jesus. Wenn du Gottes Sohn bist, dann musst du das beweisen. Dann erbringe einen Beweis. Ich fordere einen Beweis dafür. Und der ist völlig unsinnig. Und das ist schon krass. Ja. Und der Hammer ist, diese zweite Welle ist eine Angriffswelle in gesteigerter Form. Warum? Der Feind hat gemerkt, Jesus verteidigt sich womit? Mit dem Wort. Er bezieht seine Argumentation aus dem Wort, also muss er das Wort, die Quelle, die Ressource, auf die Jesus baut, muss er die irgendwie missbrauchen. Jetzt tritt der Teufel als Schriftverdreher auf. Deshalb gibt es so viele Ehelehren bis heute. Der Teufel kommt mit der Schrift und wir alle kennen das. Du kannst mit der Bibel die Menschen totschlagen. Du kannst verrückte Argumente bringen. Ich habe mal einen Vers in der Bibel gefunden, der steht wirklich wörtlich. Es gibt keinen Gott. Der Satz steht wörtlich in der Bibel. Es gibt keinen Gott, spricht der Narr in seinem Herzen. Ist aber der Textzusammenhang. Der Narr, der sagt das, dass es keinen Gott gibt. Aber wenn du das aus dem Kontext, aus dem Zusammenhang reißt, dann kannst du sagen, hey, die Bibel sagt selbst, es gibt keinen Gott. Oder, dass Leute, ihr kennt doch dieses Bingo-Bibel lesen. Dieses wie Astrologie, Herr, was steht heute in meinem biblischen Horoskop? Herr, was hast du mir zu sagen? Er ging hin und er hängte sich. Herr, was hast du mir damit zu sagen? Herr, ich brauche Offenbarung. Was bedeutet das für mich, dass er hinging und sich erhängt? Geh hin und tue desgleichen. Versteht? Mit der Schrift kannst du alles, wenn du sie missbrauchst, kannst du alles machen. Der Satan ist fies. Er missbraucht die Heilige Schrift. Das tut er immer noch. Habt ihr das schon mal gemerkt? Dass Bibelstellen so verdreht werden, dass dir übel wird, dass du Panikattacken bekommst. Der Teufel ist ein Verdreher der Schrift. Denn er weiß, wenn er Jesus dazu bringen kann, an dem zu zweifeln, wer er ist, dann kann er ihn auch an seiner Bestimmung und an seinem Auftrag zweifeln lassen. Jetzt muss er ihn dazu bringen, jetzt beweis das doch mal. Mach doch mal ein Wunder. Und das haben viele auch im Dienst von Jesus immer gesagt. Mach doch mal ein Wunder. Und ich habe letztens ein Erlebnis gehabt. Da waren wir bei jemandem zu Besuch. Und ich habe ja selber letztes Jahr einen Bandscheibenvorfall gehabt. Aber die Person war von der Leiter gefallen und hatte das Rückgrat angebrochen. Das war also ganz knapp. Und da, wo wir zu Besuch waren, die Person hatte eine Hantelbank im Zimmer. Und ein junger Mann mit richtigen Boostern hier zu heben und so weiter. Und er machte das dann vor. Und der ältere Mann, der das Rückgrat da mal angebrochen hatte und ich auch. Und dann kam dieser Impuls, du musst dich jetzt auch beweisen. Dachte ich, nee, ich nicht. Nein, ich nicht. Ich gehe ins Fitnessstudio, ich mache geführtes Training, ich trainiere. Aber jetzt hier so eine verrückte Maßnahme, nur um hier mitzuhalten oder etwas Verrücktes zu beweisen, das mache ich nicht. Und der Typ, und ich habe gedacht, oh Herr, bewahre ich, dass ihm nicht das, der machte das. Und du dachtest, ne, du warst ja dabei. Wir haben gedacht, Hilfe. Was machen wir Menschen nicht alles, um uns selbst oder anderen etwas zu beweisen? Stimmt es nicht? Und Jesus nimmt davon Abstand. Er war sich seiner Identität, dass er der Sohn Gottes und der Retter der Welt war, er war sich dessen sicher. Er musste niemandem irgendetwas beweisen. Und so greift auch Jesus in seiner zweiten Verteidigungsmaßnahme, obwohl der Satan ihn verwirren will mit dem verdrehten Wort, greift er wieder auf das geschriebene Wort zurück. Und das kannst du nur, wenn du dich gut im Wort auskennst, stimmt's? Und Jesus wird ja nicht umsonst das lebendige Wort genannt. Hey, Jesus, wenn die Schrift das geschriebene Wort ist, dann ist Jesus das lebendige Wort. Hey, Jesus wusste genau, was geschrieben steht. Und er sagt da von der Argumentation her, Hallo Satan, es steht aber auch das und das geschrieben, da kann er ihn widerlegen. Es ist sehr wichtig, dass wir die Schrift kennen und sie zielgerichtet als Schwert, als Waffe gegen den Feind zücken können. Sagen, so steht das geschrieben, hau ab, Schluss jetzt. Der dritte Abschnitt in diesem Matthäus Kapitel 4, 8 bis 11. Schließlich, also zum Abschluss, jetzt kommt die dritte und letzte Welle. Schließlich führte ihn der Teufel auf einen sehr hohen Berg und zeigte ihm alle Reiche der Welt mit ihrer ganzen Pracht. Und da sagte, das alles gebe ich dir, wenn du vor mir niederfällst und mich anbetest. Aber Jesus wies ihn ab. Weg mit dir, Satan. Denn es heißt in der Schrift, bete allein den Herrn, deinen Gott an, diene nur ihm. Und da ließ der Teufel von Jesus ab. Und die Engel Gottes kamen und sorgten für ihn. Hey, die ersten beiden Attacken haben nicht funktioniert. Und jetzt stellt der Feind seine Taktik um. Er stellt seine Taktik um. Und er geht jetzt in eine ganz andere Richtung. Und das ist erstaunlich. Denn dem Teufel war zwar klar, dass das Kommen Jesu auf diese Erde für ihn und für die ganze Macht der Hölle nichts Gutes bedeuten würde. Das war dem Teufel klar. Aber weil er nicht allwissend ist, wusste er nicht genau, was hat der Himmel geplant. Versteht ihr? Was hat er geplant? Er hat irgendwie geschnallt, Jesus ist jetzt da. Es hat eine Person der Gottheit persönlich den Himmel verlassen, die Gottheit abgelegt und hat das Wesen eines Geschöpfes, eines Menschen angenommen. Also dem Teufel war klar, hier ist was im Busch. Hier ist irgendeine Person der Gottheit verlässt den Himmel und kommt hier auf die Erde nach dem Sündenfall. Das kann ja nur sein, um hier irgendwas wieder in Ordnung zu bringen. Völlig klar. Aber, und wir müssen jetzt verstehen, weil wir denken, ach, das ist doch gar keine Anfechtung für Jesus. Ist doch keine Anfechtung. Komm mal mit, ich zeig dir alle Reiche dieser Welt. Mensch, Jesus im Himmel, dem gehört da alles, der Mitschöpfer. Jetzt pass mal auf. Jesus ist in dem Moment wahrer Mensch, so wie du und ich auch. Stimmt's? Er ist wahrer Mensch. Und da Jesus wahrer Mensch ist, versucht er eine letzte Doppelstrategie, die bisher eigentlich bei fast allen Menschen funktioniert haben beim Feind. Und ich nenne die erstens Vermeidung von Leid durch Abkürzung. Vermeidung von Leid durch Abkürzung. Jesus, du kannst diese Erde und alles wieder zurückkriegen, musst nur eine klitzekleine Kleinigkeit machen, dann kriegst du alles wieder zurück. Und das zweite nenne ich, ich gebe dir Erfüllung aller irdischen Wünsche und zwar sofort. Du kriegst das sofort. Es gibt nur einen ganz kleinen Haken, du musst einmal vor mir niederknien. Ist doch nichts. Jetzt pass auf. Er unterbreitet dem Menschen Jesus ein sensationelles Angebot. Wir müssen das erstmal verstehen, was hier abgeht. Ich gebe dir, und jetzt müssen wir überlegen, juristisch gesehen, nach dem Sündenfall, als wäre da was hier Satan auftritt. Ich gebe dir als momentaner Herr und Fürst und Gott dieser Welt, diese Welt zurück. Ihr versteht. Sonst kapieren wir diese ganze Anfechtung ja gar nicht. Denn wem hatte Gott die Herrschaft über die Erde anvertraut? Den Menschen. Adam und Eva, du aber herrsche über die Schöpfung, über die Erde. Und das wird eigentlich noch viel konkreter. Das werfen wir jetzt nicht ran, das erwähne ich hier nur kurz. Zum besseren Verständnis gehen wir in die Parallelstelle bei Lukas 4, 6 und 7. Da heißt es dann, alle Macht über diese Welt, sagt der Satan hier zu Jesus, alle Macht über diese Welt und ihre ganze Herrlichkeit will ich dir verleihen, denn mir ist sie übergeben. Hier lügt er ein bisschen, das habe ich mir gestohlen. Aber er hat sie tatsächlich, er hat alle Macht über diese Welt. Und ich schenke sie, wem ich will. Wenn du dich vor mir niederwirfst und mich anbetest, dann wird dir das alles gehören. Versteht ihr, was hier abgeht? Das Angebot des Teufels ist absolut ernst gemeint und echt. Er hatte die Autorität über diese Erde gestohlen von Adam und Eva durch eine List. Und er weiß, dass Gott nicht durch einen Trick oder ein Fingerschnipsen sie zurückholen kann. Es muss juristisch und in den Geboten Gottes und in seiner Art und Weise Gottes korrekt ablaufen. Ihr versteht das? Das ist so arg wichtig, das zu verstehen. Das heißt, Jesus musste korrekt und von der Gerechtigkeit und von den Geboten das Recht dieser Erde wiederholen. Und der Teufel sagt, pass mal auf, ich habe einen super, er tritt jetzt sozusagen auf wie der windige Händler eines Bazars im Nahen Osten. Hey Jesus, ich habe einen super Tagesdeal, der gilt nur jetzt, heute und hier. Und er spricht auch die Schwabe an, wenn du was sparen kannst. Hey, da sind wir alle dabei. Top Deal. Angebot des Tages. Gilt nur heute, jetzt und hier und zwar sofort. Darauf stehen wir alle. Und fallen drauf rein. Ich biete dir eine sensationelle Abkürzung an, Jesus. Ohne Stress. Du musst nicht kämpfen. Du brauchst keine Mühe haben. Kein Schweiß, kein Leid. Und du musst kein Blut vergießen. Ich fordere von dir nur ganz kleine Kleidung. Du kniest einmal nieder. Habt ihr es? Ist doch nichts, oder? Das ist absurd. Und wie gut, dass Jesus, auch wenn er sehr hungrig ist und vielleicht Kopfschmerzen hat, er war ja Mensch. Versetz dich mal da rein. Ihm knurrte der Magen, ist schwach. Er durchschaute das und er erkannte von wegen hier super Sonderangebot. Extra Deal des Tages. Der Preis ist extrem hoch. Warum? Weil er die Motive des Satans durchschaut. Was wollte Satan schon von Anfang an, als sich Sünde in ihm gefunden wurde? Was wollte Satan von Anfang an? Er wollte dem Allerhöchsten gleich sein. Er wollte Gott gleich sein und ein Gott bekommt Anbetung. Und zwar freiwillige. Das ist das Höchste, wozu wir Menschen fähig sind. In der Ehe ist ja schon dieses Bild, dass wir einander völlig hingeben. Mit Geist, Seele und Körper, mit Haut und Haaren geben wir einander hin. Wir liefern einander aus, wir vertrauen uns dem anderen an. Aber das Allerhöchste, die allerhöchste Form der Hingabe, zu dem ein Geschöpf fähig ist, ist dem Schöpfer sich freiwillig zu unterwerfen und hinzugeben und anzubeten. Es gibt keine höhere Form in dieser Schöpfung als Anbetung. Und das Absurde, was hier geschieht, ist, dass Luzifer ja selber was ist? Ein Geschöpf. Und wenn er der höchste Engel ist, der Gott je geschaffen hat, vielleicht der allerhöchste Engel fürst, aber er ist ein Geschöpf. Und das Perverse in dieser Situation ist, dass in dem Moment Jesus als Mitschöpfer, als Teil der Gottheit, der Schöpfer vor seinem Geschöpf niederfällt. Es ist nicht nur, wie manche denken, es ist doch nur ein Gruß. Ist doch nur wie Ave Caesar oder Heil Hitler. Nein, dahinter steht, ich, Claudius, Kaiser und Gott, Heil Hitler, das ist Anbetung, ihr versteht. Das ist nicht nur was Äußeres. Hinter dieser Symbolik steckt etwas. Deshalb gibt es ja in der Bibel Geschichten, auch in Babylon, wo die nicht niedergekniet sind, stimmt's? Wo sie nicht niedergefallen sind. Da hängt zu viel an und Jesus weigert sich. Er fällt nicht vor Luzifer nieder, weil er ihn durchschaut. Der Preis ist so hoch und er spürt, das ist das, worauf der Satan immer schon scharf sein. Ich will sein wie Gott. Und das ist ja bis heute, wir müssen das wissen, das Intensivste, was Satan will, ist Anbetung. Satan will angebetet werden. Und das durchschaut Jesus hier. Und er widersetzt sich dem. Und obwohl Satan bei dieser dritten Angriffswelle die Taktik verändert hat, bleibt Jesus, wobei? Bei seiner bewährten Defensivstrategie. Bei seiner bewährten Abwehr, er greift als Quelle wieder zurück auf das Wort, auf nichts anderes. Das ist seine Ressource, die Heilige Schrift. Und er sagt das immer wieder, auch zum letzten Mal. Dreimal, bei jeder Angriffswelle, egal mit welcher Taktik der kommt, er denkt gar nicht in dem Komplizierten nach. Das ist wie ein Automatismus in Jesus. Es steht geschrieben. Es steht geschrieben. Es steht geschrieben. Habt ihr es? Gar nicht groß nachdenken. Es steht geschrieben. Nein, so nicht. Nein. Und jetzt geh. Jetzt geh. Und er schickt den Satan zurück in die Wüste. Und dann wird eine interessante Bemerkung im Text, wird uns mitgegeben. Und die Engel Gottes dienten ihm, dienten Jesus. Merkt ihr an dieser Stelle, dass Jesus ein Mensch war und ganz schön schwach war? Dass der Vater ihm Engel schicken musste. Das hat ihn eine ganze Menge gekostet. Der war am Ende. Der war körperlich am Ende. Er musste übernatürlich gestärkt werden. Ich verspreche dir eins. Wenn wir in Kämpfe kommen, Gottes übernatürliche Kraft ist auch da. Amen. Er lässt uns nicht im Stich. Er wird uns stärken, wenn wir in Kämpfe kommen. Und dann erleben wir in diesen Phasen, wo Jesus dann seinen Dienst antritt. Ist euch das mal aufgefallen, wenn ihr die Evangelien, egal welches von den vielen, wenn ihr diese mal intensiv studiert habt, dass eigentlich Jesus während seines gesamten Dienstes immer zwischendurch mal Angriffe erlebt hat. Ist euch das mal aufgefallen? Immer wieder. Aber nicht so offen wie jetzt hier in der Wüste, sondern dann immer verdeckt. Da tritt der Satan nicht offen auf, sondern mit Maske. Er tritt maskiert auf. Er benutzt Menschen, er manipuliert Menschen und schickt immer Menschen vor, um Jesus zu ärgern, um Jesus zu stören, um Jesus zu manipulieren und ihn zu irgendetwas herauszuholen. Mach doch jetzt ein Wunder, zeig doch, wer du bist. Und Jesus lässt sich da nie drauf ein. Und jetzt geht unsere Konzentration nochmal auf das Ende, weil der Feind konzentriert seine Angriffe gerade zum Schluss des Dienstes Jesu, wo sich der Höhepunkt in der Passions- und Leidensgeschichte ergibt und am Kreuz, das ist sensationell. Es geht hier nicht um den Garten Gethsemane, den lassen wir ausgelassen. Wisst ihr warum? Weil der Garten Gethsemane hat nichts mit dem Satan zu tun, sondern hier hat der Mensch Jesus seine inneren Kämpfe, ob er in die Wege und den Willen des Herrn einstimmt. Versteht ihr? Das ist eine andere Nummer, der Garten Gethsemane. Und diese Kämpfe, die haben du und ich auch. Wir haben nicht immer nur mit dem Feind zu tun. Wir sind manchmal selber unser ärgster Gegner. Stimmt's? Wer weiß, wovon ich spreche? Ich stehe mir manchmal selber im Weg. Du auch? Wir stehen uns selber im Weg. Und Jesus als Mensch im Garten Gethsemane, das ist ein ganz kurzer Exkurs, aber er ist wichtig. Da hat Jesus damit zu tun. Boah, Vater, dieser Weg, dieser Kelch ist aber heftig. Das ist aber krass. Können wir den nicht irgendwie umgehen? Merkt ihr, dass Jesus Mensch war? Und dann sagt er aber, ich merke schon, geht so nicht. Aber nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Und für uns wäre das, wenn Paulus dann sagen würde, nicht ich lebe, sondern Christus lebe. Ich lebe mir mein Leben nicht selbst. Ich lebe nicht im Egoismus. Mein Leben ist Christus. Amen. Dass ihr das noch mal kurz habt mit dem Garten Gethsemane. Aber jetzt am Kreuz steigert der Feind die Angriffsintensität. Jetzt fährt er alles auf. Und zwar agiert er hier wieder völlig verdeckt. Wir lesen mal und bleiben wieder im Matthäus-Evangelium in Kapitel 27. Matthäus 27, die Verse 39 bis 44. Matthäus 27, 39 bis 44, wieder Hoffnung für alle. Da heißt es, die Leute, die am Kreuz vorübergingen, verspotteten ihn und schüttelten verächtlich den Kopf. Den Tempel wolltest du abreißen und in 3 Tagen wieder aufbauen. Dann rette dich doch selber. Komm vom Kreuz herunter, wenn du wirklich der Sohn Gottes bist. Habt ihr es? Auch die obersten Priester, die Schriftgelehrten und die führenden Männer des Volkes verhöhnten Jesus. Anderen hat er geholfen, aber sich selbst kann er nicht helfen. Wenn er wirklich der König von Israel ist, soll er doch vom Kreuz heruntersteigen. Dann werden wir an ihn glauben. Er hat sich doch immer auf Gott verlassen. Jetzt wollen wir sehen, ob Gott ihn wirklich liebt und ihm hilft. Schließlich hat er doch behauptet, ich bin Gottes Sohn. Ebenso beschimpften ihn die beiden Verbrecher, die mit ihm gekreuzigt worden waren. Ich bringe auch hier nochmal eine ergänzende Bibelstelle aus dem Lukas-Evangelium, weil das mit den Verbrechern ganz interessant ist. Das bringt der Matthäus nicht so auf den Punkt hier. Das bringt der Lukas in Kapitel 23, 39 gut auf den Punkt. Da steht, auch einer der Verbrecher, die mit ihm gekreuzigt worden waren, lästerte ihn. Bist du denn nicht der Christus? Interessant, ne? Bist du denn nicht der Christus, der versprochene Retter? Dann hilf dir selbst und uns. Hey, Die Frage ist, jetzt sind die letzten Angriffswellen kurz vor der Todesstunde Jesu. Können wir erkennen, was immer noch das Hauptziel des Teufels ist? Können wir sehen? Es ist so interessant, das hier zu sehen. Denn immer wieder greift der Feind, diesmal wieder nicht offen, sondern verdeckt durch Menschen, die er manipuliert und zu Jesus ans Kreuz, direkt unter das Kreuz schickt. Und bringt ihn in Versuchung. Und es geht immer wieder darum, mit diesem Hauptziel, um die Identität von Jesus. Wenn du Gottes Sohn bist, dann mach das, beweis das doch mal. Steig doch mal auf wundersame Weise jetzt. Reiß doch die Nägel einfach raus, komm doch da runter. Komm runter. Er merkte, der Feind wusste nicht genau was, aber irgendwie passiert hier was. Das ist nicht gut für mich und die Hölle. Das ist nicht gut, was hier passiert. Irgendwie müssen wir den da runterholen. Komm runter, Jesus, komm, steig mal ganz schnell. Wenn du das wirklich bist, beweis es und komm ganz schnell vom Kreuz runter. Und er kriegt eine Alternative durch Satan angeboten, durch die Menschen, die er manipuliert, und zwar, kümmere dich doch lieber um dich selbst. Rette doch nicht die Welt. Habt ihr es, Leute, habt ihr es? Rette nicht die Welt, führe nicht deine Mission aus, auch du nicht, lieber Christ, führe bloß nicht deine Mission aus. Kümmere dich um dich selbst. Dreh dich immer um dich selbst. Oh, was ist mit mir? Ich selbst. Oh. Wenn Jesus dem nachgegangen wäre, sich um sich selbst zu kümmern, und er hätte allen Grund dazu gehabt, seid ihr bei mir, allen Grund hätte Jesus dazu gehabt. Weil, ich sage es mir jetzt mal ganz drastisch, ich kenne ja mich, um diese verlorene und verdorbene Saubande der gefallenen Menschheit zu erlösen, was Jesus da auf sich nimmt, wir danken es ihm doch manchmal gar nicht. Wir sind es manchmal ja gar nicht wert, oder? Er hätte sagen können, Vater, die sind das nicht wert hier. Ich mache jetzt Feierabend. Ich komme nach Hause, Papi, und dann machen wir Party im Himmel. Und wir machen die Schöpfung platt. Wir sind ja der Töpfer und das ist der Ton. Und wir machen eine neue Schöpfung. Seid ihr bei mir? Hätte er machen können, oder? Jesus bleibt am Kreuz. Und dafür gibt es nur einen Grund. Weil er wusste, er kann dich und mich nicht anders erlösen. Es gibt keinen anderen Weg der Erlösung. Wenn es den gegeben hätte, hätte der Vater, der Sohn und der Heilige Geist, und ich glaube besonders Jesus, weil der musste das tragen, dann hätten die einen anderen Plan entworfen. Seid ihr bei mir? Und interessant ist die Alternative. Rette doch lieber nicht die Welt, führ nicht deinen Auftrag aus. Kümmer dich um dich selbst. Ihr merkt, das ist nichts Neues. Das ist nichts Neues mit diesem... Das ist so alt wie die Menschheit. Und er wendet das bei Jesus an. Ich habe das früher so, habe ich das nicht wahrgenommen. Es hat mich geflasht. Und die Angriffe des Teufels waren von Beginn seines Wirkens in der Wüste bis zu seinem Dienstende, sie waren ziemlich identisch. Wenn wir das jetzt miteinander vergleichen, wenn wir das übereinander legen und lassen sich im Kern an einer Fragestellung festmachen. Wenn du der Sohn Gottes bist, dann. Hey, wenn du wirklich diese Identität hast, dann mach was Verrücktes, beweis es mir. Und Jesus hat sich dazu nicht hinreißen lassen. Wir sind ja manchmal so, gerade wir Männer, wir müssen uns selber und allen anderen noch beweisen, was wir für Kerle sind. Huh? Hey, lasst uns nicht dazu hinreißen lassen. Unsere Identität, unser Wert ist in Christus. Amen. Wir müssen uns selbst und anderen nichts beweisen. Hier am Kreuz wiederholt sich beinahe noch einmal der dreifach satanische Angriff in der Wüste. Allerdings, bevor ich das jetzt genau analysiere mit euch, müssen wir eins erstmal festhalten. In der Wüste war Jesus auf welche Art geschwächt? Körperlich. Jesus war in der Wüste rein körperlich geschwächt durch sehr großen Hunger. Dann kriegst du wahnsinnige Kopfschmerzen. Das ist sehr übel. Du bist körperlich wirklich sehr schwach. Und es ist total nervig, wenn dann noch jemand kommt und bohrt und dich verführen will. Versteht ihr? Es war schon wirklich heftig, klar. Aber diese letzte Angriffswelle, das ist wie in Videogames der Endgegner. Das ist immer das Schlimmste. Und jetzt ist hier die letzte Welle, ihr versteht. Das ist die letzte Welle des satanischen Angriffs. Hier fährt er alle Geschütze auf. Und hier ist Jesus nicht nur durch Hunger extrem geschwächt, sondern er wurde schon vorher geschlagen. Er wurde extremst gefoltert. Ich habe mich mal mit dieser Folterung befasst. Das war nicht nur eine Peitsche. Da waren Steine und Dornen und alles Mögliche drin, Eisenstücke. Das hat den Rücken aufgerissen. Er war durch die Folterung schon extrem geschwächt. Und dann muss er mit diesem blutigen Rücken ans Kreuz. Versteht ihr? Das ist viel schlimmer als in der Wüste gewesen. Auch körperlich, noch viel schlimmer. Aber zu dieser extrem körperlichen Schwäche am Kreuz kommt noch Folgendes. Jesus ist hier am Kreuz psychisch und mental und emotional so angeschlagen, wie es in der Wüste nicht war. Er ist so heftig attackiert und geschwächt und durcheinander durch den Verrat eines Freundes. Denn Jesus ist Mensch. Bist du schon mal verraten worden, hintergangen worden in deinem Leben? Da spielt dein Gefühl Achterbahn, stimmt's? Er wurde von den anderen Freunden verleugnet oder verlassen. Und dann wurde er von seinem eigenen Volk. Er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Wir wollen nicht, dass dieser über uns herrsche, ans Kreuz mit ihm. Und du kommst, um dein Volk zu retten. Stellt euch das mal vor, das bricht dir das Herz. Stimmt es nicht? Du willst den anderen helfen und Gutes tun. Du willst sie retten und sie lehnen dich komplett ab. Das heißt, Jesus war körperlich und psychisch, seelisch. Er war am Boden zerstört. Er war völlig fertig. Wir müssen das verstehen. Und nicht nur das, sondern er erlebte diese ungerechte Behandlung durch die komplette Leiterschaft, durch die religiöse Leiterschaft der Juden, durch die politische und juristische Leiterschaft der Römer, die ihn dann unschuldig zum Tode verurteilen. Wir hören immer wieder von Fällen, wo Leute manchmal jahrelang im Knast unschuldig waren. Das sind ganz traurige Geschichten, stimmt's nicht? Weil du kannst den Menschen die Lebensjahre nicht zurückgeben. Und Jesus wird hier zu Unrecht zum Tode verurteilt. Und dann kommen noch, wo er am Kreuz hängt, um die Menschheit zu erlösen, kommen dazu noch die ganzen Demütigungen und Provokationen, die Beleidigungen, die Lästerungen. Und das zeigt uns erstmal zwei wichtige Erkenntnisse, wie der Satan arbeitet. Das sind zwei wichtige Zwischenerkenntnisse. Die erste, Satan agiert besonders feige, heimtückisch und hinterlistig. Haben wir alle schon gemerkt, stimmt's? Der spielt mit gezinkten Karten. Das ist ganz, ganz fies. Und die zweite Erkenntnis, oder ich sage noch zur ersten, dass er so gemein ist, er schlägt immer besonders gerne dann zu, wenn sein Opfer sowieso schon durch verschiedenste Lebensumstände extrem angeschlagen ist. Da wartet der Satan drauf. Es ist so feige. Es ist so gemein. Er greift dich nicht an, wenn du fit drauf bist und dir es gut geht. Dann weiß er, da könnte er mir jetzt widerstehen. Ich mach das lieber, wenn er nicht hellwach ist, wenn er nicht fit ist. Ich mach das, ja, wenn er am schwachen Punkt ist. Und die zweite Erkenntnis, der Feind agiert ganz selten offen. Das war bei Jesus in der Wüste, da haben wir offen agiert. Bei all den anderen Sachen, bei dem Kindermord durch Herodes, verdeckt durch den König. In den Diensten, wo Jesus immer wieder attackiert wurde, wurde er von Menschen attackiert, die Marionetten des Satans waren, die er immer vorgeschickt hat. Und auch hier am Kreuz taucht er nicht offensichtlich auf, sondern er schickt Menschen als Marionetten vor. Und das ist bei diesem Großangriff auf Jesus überdeutlich. Hier kommt die erste Angriffswelle am Kreuz. In der ersten Angriffswelle schickt Jesus Menschen, die am Kreuz vorbeilaufen und die Jesus lästern. Stellt euch das mal vor, es ist schon so demütigend, weil es ist nicht so, wie es dargestellt wird von den Künstlern, dass Jesus ein Tuch oder eine Windel umhatte. Ihr versteht, Verbrecher wurden zur allergrößten Demütigung nackt hingerichtet. Es ist einfach nur grauenhaft. Du hängst dort nackt. Es ist entwürdigend. Es ist demütigend. Und dann komm, ihr kennt das ja vom mittelalterlichen Film, da war immer, wenn einer geköpft oder gehangen wurde oder irgendwas, da war immer Big Party, Volksparty im Dorf oder in der Stadt, ne? Kann man doch von vielen Filmen so sehen, ja, da ist ein Fest, alle, hurra, da wird einer gehängt oder, und da sind die Kinder dabei, alle sind dabei. Es ist absurd. Und dann schickt der Satan die Menschen vor unter das Kreuz und er stirbt. Er leidet, er leidet. Wir kennen manchmal Szenen, ihr kennt das vielleicht von Formel-1-Rennen, wenn die dann verunglücken oder beim Fußball, wo der eine, ich glaube bei der Europameisterschaft, der Däne, der war doch kurz tot. Und die Leute gaffen oder beim Unfall, die Leute mit den Handys. Ihr kennt das doch. Möchtest du, wenn du da liegst und du stirbst, dass dann Leute kommen, dich noch anspucken mit dem Handyfilm? Wer möchte das? Möchtest du das? Wir müssen uns da mal reinversetzen. Es ist grauenhaft, was hier passiert. Die Leute kommen und gaffen. Guck mal, Jesus. Der kann sich ja noch nicht mal selbst helfen, wenn du Gottes Sohn bist. Dann beweist das doch. Jetzt kommen wir da runter vom Kreuz. Durch Zuschauer, die vorbeilaufen. Heftig, oder? Das ist die ganze Wut und die Macht der Hölle. Alle Leute, die er da vorbeischickt, die werden inspiriert durch satanische Impulse, Jesus zu lästern, ihn bloß vom Kreuz runterzubringen. Und es geht gegen seine Identität und es geht gegen seinen Auftrag. Er soll möglichst den Auftrag jetzt noch abbrechen, kurz bevor die Erlösung vollbracht ist. Versteht ihr? Komm runter vom Kreuz. Dann kommt die zweite Angriffswelle. In der zweiten Angriffswelle schickt Satan wen vor? Die komplette jüdische Leiterschaft. Die Priester, die Schriftgelehrten, die Ältestenschaft. Die ganze Leiterschaft schickt Satan unter das Kreuz. Und sie greifen was an? Ratet mal. Seine Identität. Ha, du hast doch gesagt, du bist der König Israels. Du hast doch gesagt, du bist der Messias. Du bist doch der Sohn Gottes. Wenn das so ist, dann beweise es, komm jetzt runter vom Kreuz, dann glauben wir auch an dich. Ne? Wieder dieses, mach was Verrücktes, Jesus, beweise dich. Aber komm bloß von diesem Kreuz runter. Und du kannst dir ja noch nicht mal selbst helfen. Oder hilf dir doch lieber mal selbst. Merkt ihr wieder? Hey, rette nicht die anderen, rette dich selbst. Boah. Die dritte Welle unterm Kreuz. Bei der dritten und letzten Welle benutzt der Feind zunächst diese beiden Verbrecher, die rechts und links mit ihm gekreuzigt werden. Zunächst erst beide. Und was dann geschieht in dieser Story, ist etwas ganz Eigenartiges. Denn der eine Gauner, der erkennt plötzlich die wahre Identität von Jesus. Und sofort, indem er es erkennt, macht er was? Er bittet Jesus. Du bist der Retter. Du bist der Sohn Gottes. Rette mich. Und Jesus rettet ihn. Das ist eine wirklich verrückte Story. Weil, du musst dir vorstellen, im letzten Moment wird dieser Mann, dieser Verbrecher, dem Teufel noch entrissen. Buchstäblich im letzten Moment. Deshalb zu Hause oder wer es hört, dann online nochmal oder hier, warte nicht, bis es zu spät ist. Ob du so viel Segen und Glück und Gnade findest wie dieser Verbrecher, das weißt du nicht. Ihr versteht, was ich sagen will. Spiel da nicht, lasst uns da nicht mitspielen. Aber es ist eine erstaunliche Geschichte. Das war wirklich knapp mit dem Verbrecher. Wirklich knapp. Und den anderen, der andere wird dann von Satan benutzt, um das Hauptangriffsziel des Satans zu erreichen. Bis zur letzten Minute, wo Jesus lebt, versucht er Jesus in seiner Identität zu erschüttern. Wenn du Gottes Sohn bist, dann hilf dir selbst. Rette nicht und uns. Aber hilf dir doch erstmal selbst. Kümmere dich doch um dich selbst. Der Feind hat versucht, unter Aufbietung aller seiner Macht und aller seiner Stärke, mit allen teuflischen Tricks, Jesus in den schwächsten und elendsten Momenten seines Lebens zu überwinden. Hat er es geschafft? Ich will euch damit etwas sagen. Ich hoffe, die Offenbarung fließt. Er hat ihn versucht, bis zum letzten Atemzug dazu zu bringen, an seiner Gotteskindschaft zu zweifeln. Jesus, es geht nicht nur dir so. Jesus, bist du wirklich ein Kind Gottes? Jesus, bist du wirklich der Sohn Gottes? Stimmt das auch? Hast du wirklich diesen Auftrag? Rette dich mal lieber selbst, kümmere dich mal lieber um dich selbst. Beschäftige dich mit dir selbst. Und Jesus, und jetzt kommt der Hammer, ihr Lieben. Der Feind hat seine ganze Stärke aufgeboten. Und Jesus hat in den schwächsten Momenten seines Lebens, in den allerelendsten Momenten seines Lebens, die ganze Macht des Teufels überwunden. Was für ein Herr! Was für ein König! In den schwächsten Momenten die Macht der Hölle, die alle Geschütze auffährt, zu überwinden. Und die Bibel gibt uns noch eine Andeutung, wie viel Macht Gott hat und Jesus hat. Und das ist dann wirklich das Endgame in der Offenbarung, wenn da steht, wenn Jesus kommt und den Feind vernichtet, den Antichristen, was muss Jesus tun, um den zu vernichten? Er vernichtet ihn durch den Hauch seines Mundes. Hast du es gelesen? Und der Teufel ist besiegt. Seid ihr da? Mit diesem Jesus hast du es zu tun, der in den schwächsten Momenten seines Lebens stärker ist als alle Macht der Hölle. Das ist dein Herr. Das ist unser Herr. Lasst uns Jesus nicht falsch einschätzen. Wir haben es mit einem mächtigen Herrn zu tun. Wow. Und jetzt fragst du dich Folgendes. Und jetzt kommt der Kasus Knaxus, Leute. Jetzt fragst du dich nämlich Folgendes. Jo, toll, was du da erzählst. Toll für Jesus. Super, dass Jesus das geschafft hat. Aber was hat das bitteschön mit mir und meinen Anfechtungen zu tun? Ist dir die Frage schon mal gekommen? Toll, Jesus, dass du es geschafft hast. Finde ich gut. Und ich? Was hat das denn mit mir zu tun? Und ich gebe dir eine sehr kurze Antwort. Die brauche ich noch nicht mal einen Satz für. Ich brauche nur ein Wort. Alles. Alles hat es damit zu tun. Ich kann dir das noch erklären, was ich damit meine. Weil das ist der entscheidende Punkt. Jesus hat in seinem Leben und in seinem Dienst und am Kreuz zu keinem Zeitpunkt für sich selbst gekämpft. Er hat nicht für sich selbst gekämpft und nicht für sich selbst gesiegt, sondern er hat nur für dich und für mich gekämpft und für dich und für mich gesiegt. Haben wir es? Es hat deshalb alles damit zu tun. Und das ist der ganz entscheidende Punkt dieser Predigt. Jetzt müssen wir diesen Übertrag für unser Leben kriegen. Weil die Angriffsstrategien und die Hauptziele des Teufels in Bezug auf unser Leben sind identisch mit dem Leben von dem Menschen Jesus. Diesen Punkt müssen wir erkennen aus der Schrift. Genauso werden wir attackiert. Und der Geist Gottes macht das geschriebene Wort für uns lebendig, um dadurch die Methoden und Strategien der satanischen Angriffe zu entlarven, mit denen er gegen uns Menschen agiert. Und nichts veranschaulicht das besser und deutlicher als die satanischen Attacken gegen den Menschen Jesus. Seid ihr da? Und ihr Lieben, wo der Satan in der Wüste bei Jesus erst beim Dritten angefangen hat, nämlich mit den Verführungen, mit den Reichen dieser Welt, aber das war ja auch klar, weil Jesus im Himmel war und er wusste, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Da hat er nicht bei Jesus angefangen, aber bei den meisten von uns fängt er erstmal an mit der Geschichte an, stimmt's nicht? Boah, guck mal, was ich dir hier anbieten kann. Hey, ich habe da großen Reichtum. Und es ist so interessant, weil er macht das deshalb, um uns abzubringen vom Weg Gottes, um uns abzulenken, um uns von Gottes Willen wegzubringen, versucht er uns damit. Guck mal, was ich dir alles anbieten kann. Und der Teufel hat ja eine Menge auf dieser Erde anzubieten, stimmt's? Wenn Jesus das so genau verinnerlicht hatte und wusste, mein Reich ist nicht von dieser Welt, dann habe ich da bei uns manchmal so meine Fragen, stimmt's? Wir fühlen uns manchmal ganz schön wohl hier auf der Erde, stimmt's nicht? Vielleicht viel zu wohl und denken, diese Welt ist unser Zuhause. Und die Bibel sagt, diese Welt ist nicht unser Zuhause. Die Bibel sagt wörtlich, die Welt vergeht mit ihrer Lust. Diese Welt vergeht und Jesus sagt, was bleibt? Aber mein Wort bleibt in Ewigkeit. Hey, wir müssen gucken, worauf wir bauen in unserem Leben. Und deshalb kommt bei uns erstmal diese Schiene mit dem Fleisch und mit der Welt, diese Taktik des Teufels hat sich kein bisschen geändert. Und das fährt er bei uns sofort auf, diese Nummer. Großer Reichtum, alle Begierden, Lüste und Freuden und Begehrlichkeiten dieser Welt. Natürlich nicht so drastisch wie bei Jesus. Er sagt nicht, du musst mich anbeten. Das kann bei einzelnen Menschen vielleicht passieren, dann im Satanismus oder irgendwas, ist ja bekannt, dass manche dann eine Blutsverschreibung machen, dadurch ungeheure Macht auf der Erde kriegen oder Geld. Das ist bekannt. Es gibt solche Stories immer vereinzelt mal wieder. Aber bei den meisten Menschen macht er das ja nicht so drastisch. Da versteckt er sich mit der Maske, da agiert er wieder nicht offen, sondern er wirft diese Köder aus. Guck mal, was du kriegen könntest. Sei mal hinter dem Geld her. Sei mal hinter Besitz her. Sei mal hinter diesen und jenen her. Da kannst du alles mit befriedigen in deinem Leben. Und er versteckt sich. Und wenn er uns erstmal mit den Köderschlucken an der Angel hat, dann zieht er uns von Gott weg, stimmt's nicht? Und er zieht uns in das Reich der Finsternis. Und die Bibel ist so klar. Sie sagt das doch zum Beispiel, Römer 12, Vers 2, passt euch nicht den Maßstäben dieser Welt an, stimmt's nicht? Die Bibel warnt uns mit so drastischen Worten. Zum Beispiel Jesus hat doch dieses Gleichnis vom Sämann und der guten Saat gebracht. Manchmal wird das nur evangelistisch ausgelegt. Ja, die Leute, wo das gar nicht reingeht und so weiter. Und dann ist da guter Boden. Hey, da sind ja drei Phasen. Und bei dem dritten Boden des Herzens, da geht's ja um unser Herz, wie offen ist es oder nicht, da fallen die Samenkörner des Evangeliums unter die Dornen. Und da erklärt Jesus das, was das bedeutet und sagt, hey, das ist dann das bei denen, die jahrelang das Wort Gottes gehört haben. Haben wir jahrelang das Wort Gottes gehört? Merkt ihr, wer da angesprochen ist? Das finde ich, mir ist das irgendwann mal aufgefallen, dachte, hey, wir erzählen das immer nur in evangelistischen Veranstaltungen mit dem Sämann. Wer jahrelang das Wort gehört hat, und dann fällt das unter die Dornen und das erstickt dann das Evangelium. Und was ist das? Dann erklärt Jesus das. Das sind die Alltagssorgen, diese Dornen. Es ist der Reichtum, der uns verführt. Es ist die Gier nach Dingen, die in dieser Welt sind. Sie ersticken die Botschaft des Evangeliums und wir bringen keine Frucht. Das ist eine krasse Aussage. Und dann geht die Schrift noch weiter. Überfliegt das einfach nur mal ganz kurz, aber ich fand das interessant, wo der Paulus das dem Timotheus, diesem jungen Gemeindeleiter erklärt, in 1. Timotheus 6 steht das jetzt alles, was ich zitiere, wo der davor warnt, vor diesen Lüsten und dem Reichtum in der Welt, da sagt er, erklär das doch dem Timotheus und er soll es allen in den Gemeinden überall erklären, hey, wir haben doch nichts in die Welt mitgebracht, ihr kennt doch diese Worte, hast nichts mitgebracht, kannst nichts mitnehmen. Wenn wir Nahrung und Kleidung haben, dann sollen wir zufrieden sein. Wer als Ziel hat, reich werden zu wollen, verfängt sich in einem Netz von unsinnigen und schädlichen Begierden, die einen zugrunde richten und ins ewige Verderben stürzen. Denn alles Böse erwächst aus der Habgier und aus der Liebe zum Geld. Schon manche sind dadurch vom Glauben abgekommen und haben dadurch bitteres Leid über sich gebracht. Wer zu Gott gehört, soll alle diese Verführungen meiden. Unser Ziel soll etwas anderes sein. Mit aller Kraft das Richtige zu tun, den guten Kampf des Glaubens zu kämpfen und das ewige Leben zu gewinnen. Und den Auftrag, den nicht nur Jesus hatte, sondern wir auch alle, der uns anvertraut ist, zuverlässig auszuführen, bis der Herr wiederkommt. Wow! Hey, die einzige Quelle für unser Glück, für unsere Erfüllung, die einzige Quelle, wodurch wir unseren Wert bekommen, wodurch wir unsere Identität bekommen, ist durch das Wort und in Christus. Durch die Liebe des Vaters und durch die neue Identität, wenn er uns zu seinen Kindern macht. Wenn wir mit unserem Schöpfer und Vater verbunden sind durch die Erlösung von Jesus. Und dann wird er unser Geber, dann wird er unser Versorger. Und er gibt uns nicht nur geistliche Segnungen, sondern er hat uns zugesichert, ich sorge für alle deine seelischen Bedürfnisse, haben wir eben noch gehört. Der kümmert sich um unsere Seele, er gibt uns Frieden und Ruhe für unsere Seele. Und er hat sich versprochen, sogar um unsere materielle Versorgung zu kümmern. Denk doch an die paar Sätze, ich zitiere nur ein, zwei Sätze aus der Bergpredigt, Matthäus Kapitel 6, wo Jesus das so sagt, macht euch doch keine Sorgen. Macht euch doch keine Sorgen und fragt doch nicht, werden wir genug zu essen haben? Was werden wir wohl trinken? Was sollen wir denn anziehen? Hey, ist doch keiner nackt heute Morgen hier. Ist keiner hungrig hier, oder? Nur Menschen, die Gott nicht kennen, die Heiden, die lassen sich von solchen Dingen bestimmen. Euer Vater im Himmel weiß doch ganz genau, dass ihr das alles braucht. Das ist eine tolle Aussage, oder? Er weiß, dass wir das alles brauchen. Und jetzt kommt der Clou. Setzt euch zuerst für Gottes Reich ein und dafür, dass sein Wille geschieht, dann wird er euch mit allem anderen, was ihr braucht, versorgen. Was für eine Aussage. Kümmere dich um Gott, dann kümmert Gott sich um dich. Finde ich total spannend. Und wir haben das über Jahrzehnte immer wieder erlebt. Wenn wir uns um Gott, um seine Aufträge kümmern, kümmert Gott sich um uns. Er lässt uns nicht im Stich. Uns hat er noch nie im Stich gelassen. Dich? Uns noch nie. Und wenn unsere Segnung und Versorgung vom Herrn kommen, dann werden wir nicht von ihnen beherrscht. Und wir haben dann vielleicht materiellen Besitz, aber der Besitz besitzt uns nicht. Das ist ein Unterschied. Unser Vater wünscht sich so sehr, dass wir uns in diesen praktischen Dingen ihm immer mehr anvertrauen. Und an dieser Stelle müssen wir uns deutlich positionieren. Aber ich muss noch zum Schluss einiges jetzt noch sagen über die Identität. Weil es ist ganz klar, dass Satan uns Menschen ganz stark über alle Verlockungen dieser Welt attackieren und vom Weg abbringen will. Aber wir werden unser Leben lang, so wie Jesus es ein Leben lang erlebt hat, dass der Satan dich immer wieder attackiert. Und ich habe es von Menschen auf Sterbebetten gehört, die tolle Christen waren, die Frucht gebracht haben für den. Und am Sterbebett fangen sie an zu zweifeln. Reicht das, was ich für Gott getan habe? Wird er mich annehmen? Seid ihr bei mir? Bis zum Schluss unseres Lebens, bis zum letzten Atemzug wird er dich attackieren. Du willst Gottes Kind sein? Weißt du nicht mehr, was du da und da in deinem Leben getan hast? Dann kommt der Erinnerer, der Ankläger und klagt dir. So einer wie du kann gar nicht Gottes Kind sein. Kennst du solche Stimmen? Ja. Ist unmöglich, dass du Gottes Kind bist, oder? Er wird wie bei Jesus zum Schluss versuchen, bis zu deinem letzten Atemzug. Du kannst nicht Gottes Tochter sein. Du kannst gar nicht Gottes Sohn sein. Es ist unmöglich. Wenn ich mir dein Leben angeguckt habe, kann das nicht sein. Hey, und deshalb müssen wir diese herrliche Wahrheit, dass Jesus uns, wenn er uns errettet hat und den Heiligen Geist schenkt, das ist der Geist der Kindschaft, dass er uns dann zu Gottes Kindern gemacht hat. Der Geist Gottes gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind, so wie der Vater über seinem Sohn Jesus bei der Taufe ausgesprochen hat. Das ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. So gibt uns der Geist Gottes diese Bestätigung. Du bist meine geliebte Tochter. Du bist mein geliebter Sohn. Das wird Satan immer wieder versuchen zu erschüttern in deinem Leben. Und es ist ja ganz klar, durch den Sündenfall hat der Satan Adam und Eva diese Identität geraubt, gottähnlich zu sein. Und damit allen Nachkommen von Adam und Eva ja auch, und das sind alle Menschen, das ist die gesamte Menschheit, und deshalb ist die ganze Menschheit in dieser verrückten Identitätskrise. Und je mehr wir in die Endzeit kommen, ihr merkt ja, diese ganze Gender-Diskussion kriegt ihr ja mit. Es wird immer verrückter durch Satan, stimmt's nicht? Die Menschen wissen nicht, wer sie sind. Sie wissen nicht, was ist meine Identität? Ich bin ein rosa Pony. Ich bin ein lila Einhorn. Was Leute sich für Identitäten ausdenken. Es ist völlig durchgeknallt, Leute. Nein, wenn wir gerettet sind, zuerst sind wir Gottes Geschöpfe, die gefallen sind. Und wenn wir gerettet sind, macht er uns zu Gottes Söhnen und Töchtern. Wir sind Königskinder. Ihr Lieben, das Hauptziel, was Satan erreichen will, ist, uns in unserer Identität zu erschüttern, uns vom Weg abzubringen durch verlockende Angebote oder durch eine andere Ablenkung. Er will uns von unserer Mission abbringen, denn auch wir Christen haben eine Mission, stimmt's? Wir sind von Jesus in diese Welt hineingesandt. Und dabei hat der Feind das gleiche Ziel wie bei unserem Herrn Jesus Christus. Du sollst von deiner Berufung abgebracht werden, von deinem Auftrag abgelenkt werden. Und dieser wichtigste Auftrag, den der Himmel allen Gemeinden und allen Nachfolgern Christi gegeben hat, ist, die Verlorenen zu suchen. Die Verlorenen zu suchen und zu finden und sie zur Rettung in Christus zu führen. Amen. Das war der Auftrag von Jesus und er hat bis zum Schluss daran festgehalten. Und er will uns davon ablenken als Gemeinden, er will uns als einzelne Christen von diesem Auftrag, von unserer Identität wegbringen durch alle möglichen Verlockungsangebote. Und er hat eine Top-Idee als Alternative, mit wem oder was wir uns beschäftigen sollen. Die Top-Idee, die der Feind hat, ist, beschäftige dich am besten mit dir selbst. dreh dich um dich selbst. Kümmere dich nur um dich selbst. Und das ist der Hammer. Das ist die Vision des Teufels für alle christlichen Gemeinden. Nicht nur Gott hat eine Vision für christliche Gemeinden. Nicht nur der Himmel hat eine Vision für alle Nachfolger Christi. Der Teufel hat eine Vision, wie er am liebsten die christlichen Gemeinden sehen würde. Soll ich euch mal die Lieblingsgemeinde des Satans beschreiben? Eine Gemeinde, wo die Christen sich ein Leben lang mit sich selbst beschäftigen. Ein Leben lang, auch noch als Christen in der Gemeinde, als lebenslanger Seelsorgebetreuungsfall von A bis O. Alle müssen sich um dich drehen und du holst dir deinen Wert und deine Bestätigung nicht von deinem Vater im Himmel, nicht von Jesus, nicht vom Heiligen Geist. Nein, du benutzt, wie der Prophet Jeremia davor warnt, du benutzt Fleisch, du benutzt Menschen, um deine Bestätigung zu erhaschen. Und die Bibel sagt, Fluch über Menschen, die andere Menschen dazu benutzen, wozu Gott da ist. Du missbrauchst vielleicht Geschwister, was nur Gott dir geben kann. Manche missbrauchen ihre Ehepartner. Deine Frau, dein Mann ist nicht Jesus. Amen. Nur Jesus kann dir geben, was Jesus dir geben kann. Kein Bruder oder keine Schwester, mögen sie noch so erfahren sein, können dir geben, was nur Gott alleine dir geben kann. Seid ihr da? Missbraucht nicht andere Menschen für euren Wert, für eure Identität. Das ist nämlich die Traumgemeinde des Teufels, wenn eine Gemeinde das lebt. Und ich sage euch, dann schnappt die Falle zu. Und die Kräfte, die so dringend für den Auftrag Jesu gebraucht würden, die sind alle gebunden, weil alle sich miteinander um sich selber drehen. Und so viele Christen sind darin gefangen in den Gemeinden. Und ganze Gemeinden spielen dieses Ablenkungsspielchen des Teufels mit. Und der Auftrag wird nicht ausgeführt, den wir Christen in dieser Gesellschaft haben. Es wird nicht erkannt, es wird nicht verstanden. Deshalb rufe ich euch in aller Demut zu. Mir ist es ja auch ungefähr vor einem Jahr, wo ich das zum ersten Mal drauf gestoßen bin, so klar geworden. Ich rufe euch in aller Demut zu. Ihr lieben Christen, lasst uns alle miteinander aufwachen. Gemeinden, wacht auf. Lasst uns diesen Kreislauf des Egos und des Todes verlassen. Lasst uns alle Selbstverliebtheit ablegen. Und lasst uns zurück in unsere Identität und in unsere Berufung kommen. Amen. Ich komme zum Schluss. Jesus hat es uns vorgemacht. Er ist der eine wahre Sohn Gottes, der auf die Erde gesandt wurde, um uns Menschen von der Macht der Sünde und des Teufels zu erlösen. Er hat sich in seinem irdischen Leben, in seiner Identität niemals verunsichern lassen. Und er hat sich durch nichts von seinem Dienst abbringen lassen. Er hielt bis zum letzten Atemzug an seiner Identität und an seiner Rettungsmission fest und konnte zum Schluss sagen, ich habe meine Mission erfüllt. Und das ist mein Wunsch. Wenn ich einmal vor Jesus trete, dann möchte ich sagen können, das, wozu ich auf dieser Erde war, das habe ich ausgeführt. Ich habe die Mission, mit der du mich beauftragt hast, ausgeführt. Ist das nicht auch dein Wunsch? Wäre das nicht schrecklich, wenn wir da stehen? Ich habe völlig versagt. Habe nichts auf die Reihe gekriegt. Ich möchte sagen können, Herr, ich habe die Mission ausgeführt. Und wenn wir wissen, wer wir in Christus sind, wenn wir wissen, welche Segnung wir in Christus besitzen, wenn wir wissen, welche Autorität wir in Christus haben, was wir deshalb tun können in seinem Namen, dann werden wir Gottes Plan erkennen und werden Gottes Plan erfüllen. Und wir werden bis zum Schluss festhalten an unserer Identität. Wir werden als Gemeinde und als Nachfolger Christi an unserem Auftrag, diese Verlorenen zu suchen und zur Rettung zu bringen, wir werden das festhalten. Wir werden uns nicht davon abbringen lassen. Und wir begreifen, wir sind reich gesegnet, so wie Jesus. Und wir sind auf einer Segensmission für andere Menschen. Lass uns zum Schluss mal aufstehen. Und beten miteinander. Halleluja. Vater, wir danken dir, dass dein Wort durch den Heiligen Geist Offenbarung in unseren Geist und in unser Herz bringt. Und du hast gesagt, mein Wort hat Kraft, das auszurichten, wozu ich es sende. Vater, und ich bete jetzt in Jesu Namen, dass alles, was uns das verdunkeln will, runtergerissen wird. Dass wir erleuchtete Augen des Herzens haben. dass wir dieses helle Licht sehen, dass wir die wunderbare Identität, die du uns geschenkt hast in Christus, erkennen. Ja, ich bin ein Kind Gottes. Und ich werde daran festhalten. Ich werde mir das nicht rauben lassen. Ja, und ich habe einen göttlichen Auftrag bis zu meinem Lebensende. Und ich werde von diesem Auftrag nicht ablassen. Und ich will mich nicht verführen und ablenken lassen durch irgendwelche verlockende Angebote, egal was der Feind aufbietet. Ich will an dir festhalten und bitte dich aber auch, dass vor allem du an mir festhältst. Und du hast gesagt, dass du niemanden abweist, der zu dir kommt. Du hast gesagt, dass du niemanden verlässt, sondern dass du bei uns bist bis an das Ende der Welt. Und ich bete, Vater, dass wir uns selbst und unseren Egoismus loslassen können. Dass wir immer wieder sagen können, nicht ich lebe, nicht was ich will soll geschehen, sondern was du willst, Herr, sondern Christus lebt in mir. Es geht nicht um mich, um meine Wünsche, es geht um dein Reich, um deinen Willen. Und wir beten, Herr, dass wir vorwärts kommen in deinem Auftrag, dass wir die Mission erfüllen, indem wir uns durch nichts ablenken lassen. Und gib, dass wir uns gegenseitig darin aufbauen und stärken und ermutigen. Danke heute Morgen, das war keine Anklagebotschaft, das war keine Drohbotschaft. Das ist gute Nachricht. Du hast überwunden. Der Löwe aus dem Stamm Juda hat überwunden. Und er hat nicht für sich selbst überwunden. Er hat überwunden für dich und für mich. Und mit dir, Herr, überwinden wir auch. Wir preisen dich dafür, wir beten dich an. Komm, lass uns den Herrn nochmal anbeten und ehren.